insgesamt sieht man schon eben im 1. Jahrhundert vor Christus die Ansätze all dessen, was wir heute in dieser Debatte auch kennen. Also nichts Neues. Typisch für das Abendland ist vor allen Dingen seine Mentalität, sein faustischer Drang. Ist tatsächlich sehr gut möglich, mehr noch, denke ich, als ich mein Buch veröffentlichte, dass wir, die Europäer, nun tatsächlich zu den Griechen der Amerikaner werden, wenn man so will, dass das tatsächliche Zentrum eines solchen Reiches, wie auch immer man dann Etikett drauf tut, dann tatsächlich in Washington liegt und wir eigentlich nur so die komischen Griechen sind, zu denen man dann mal ab und zu hinfährt, um sich den Louvre anzuschauen. Die nächsten Jahre, die werden entscheiden, werden wir sozusagen zum Schlachtfeld der anderen, werden wir zu den lächerlichen Griechen, die aus Washington ferngesteuert werden, oder schaffen wir es, uns irgendwie zusammenzuraufen und eine Alternative zur Brüsseler EU zu schaffen? Wir müssen noch nicht mal eine neue Identität schaffen oder so. Wir haben sie ja.
Ich spreche heute mit dem Historiker Professor Dr. David Engels. Wir sprechen über eines seiner Fachgebiete, über das Abendland und über den Untergang von Imperien. Herzlich willkommen, Herr Professor Engels. Schön, dass Sie bei uns im Auf1-Studio sind.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich habe mir heute einiges vorgenommen, was wir über die Geschichte sprechen können und vor allem, was wir aus der Geschichte lernen können. Und Sie haben schon vor, ich glaube, es ist über 10 Jahre vergangen, haben Sie schon ein Buch publiziert, auf dem Weg ins Imperium, und haben damals die Krise der EU mit dem Untergang der Römischen Republik verglichen. Wenn man jetzt im Allgemeinen Sprech sagt, ja, Rom ist untergegangen, weil es dekadent war, weil es kaputt war, weil es eine innere Fäulnis hatte. Gibt es denn Parallelen, und wenn ja, welche, zur aktuellen EU?
Oh ja, da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen. Ich würde sagen, ohne jetzt irgendwie zu viel Selbstwerbung betreiben zu wollen, dass das Buch, das ja 2014 in deutscher Übersetzung rausgekommen ist, damals eigentlich auch von vielen Kommentatoren als, naja, zu pessimistisch und zu unglaubwürdig, das wird ja nie hier passieren und sowas bewertet wurde. Und jetzt im Nachhinein, 2025, im Horizont von fast 12 Jahren später im Vergleich zur französischen Urversion, muss man sagen, dass das meiste nun tatsächlich auch alles schlimmer noch eigentlich eingetroffen ist. Es gibt da sehr viele Beispiele natürlich der Parallelen zwischen der heutigen Welt und der spätrepublikanischen römischen Welt im 1. Jahrhundert vor Christus. Ob das jetzt die Masseneinwanderung ist, ob das der demografische Niedergang ist, ob das auch der Zerfall der klassischen Familie ist, ob das Globalisierung und Multikulturalismus ist, ob es sich um das immer weitere Aufklaffen der sozialen Schere handelt, um Technokratie, um asymmetrische Kriege, um populistische Gegenreaktionen, um Terrorismus, um Identitätskrise und natürlich auch den Niedergang klassischer religiöser Vorstellungen. All das, was unsere Welt gegenwärtig so stark prägt, diese späte abendländische Welt, finden wir natürlich auch, trotz gewisser Unterschiede, über die wir natürlich auch reden werden, im 1. Jahrhundert vor Christus mit der Perspektive natürlich, wenn es so ähnlich ist, geht es dann auch tatsächlich parallel weiter. Und was bedeutet das für die Jahre, die vor uns stehen?
Genau, und da werden wir natürlich ausführlich heute darüber sprechen. Mich interessiert vor allem, was können wir eben aus der Geschichte lernen? Ja, und was könnten wir vielleicht noch besser machen? Oder ist der Rubikon überschritten und es gibt kein Zurück mehr? Tatsächlich würde ich mich anhand der Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, gerne unterhalten. Mir ist vollkommen klar, Sie als Historiker, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesem Themenkomplex und Sie könnten wahrscheinlich zu jedem Einzelthema 2 Stunden im Alleingang referieren. Aber ich würde tatsächlich die Themen Masseneinwanderung, Familie, Globalisierung, Identität gerne durchnehmen, weil man ja, wenn man sich jetzt nicht in der Tiefe beschäftigt, womöglich gar hauptberuflich, dann wissen viele Zuschauer gar nicht, was war denn dieses Rom und was ist denn kaputt gegangen, weil von den Asterix- und Obelix-Filmen kann man ja nicht unbedingt alles mitnehmen, was damals geschehen ist. Die Masseneinwanderung. Wie kam denn die Masseneinwanderung zustande und wie kann man sich das vorstellen? Das hatte ja auch sehr viel damit zu tun, dass Rom immer sehr viele Sklaven aus der ganzen Welt gehalten hat und die wurden dann stückweise freigelassen und dann waren diese Menschen da. Oder Wie meinen Sie Masseneinwanderung?
Genau, das ist natürlich einer der ganz wichtigen Aspekte. Gerade seit dem 2. Jahrhundert und dann im 1. Jahrhundert kennt Rom tatsächlich auch eine Explosion auch der Sklavenhaltergesellschaft, wenn man diesen marxistischen Begriff übernehmen will. Das hat mit der politischen Situation im Osten des Mittelmeers zu tun, das hat mit den sinkenden Preisen der Sklaven zu tun. Aber es ist so, dass seit dem 2. Jahrhundert vor Christus eben Sklaven relativ billig zu haben sind und in großer Zahl nicht nur nach Rom, aber natürlich vor allen Dingen in das Herz des Imperiums auch importiert werden und dann, wie Sie das ja auch sagten, regelmäßig immer wieder freigelassen werden, sei es für besondere Verdienste, sei es auch aus testamentarischer Verfügung zum Beispiel von eher humanistisch gesonnenen Sklavenmeistern, wenn man so will, Besitzern. Und das Besondere an der römischen Situation ist, dass die freigelassenen Sklaven dann auch wenigstens ab der zweiten Generation zu vollen römischen Bürgern werden. Das ist natürlich einer der Mechanismen, die dazu geführt hat, dass eben sehr viele, vor allen Dingen ehemalige Kriegsgefangene oder auch einfach, sagen wir mal, durch Piraten eingefangene Menschen aus dem Osten des Mittelmeers nach Rom kommen. Aber es ist bei weitem nicht die einzige. Im Gegenteil, also Rom wird wirklich auch zu einem Anziehungspunkt für ganz normale Menschen, die gewissermaßen auf der Suche nach Arbeit, nach Versorgung, nach Abenteuer, nach Karriere, nach dem Leben eben in einer Großstadt sind und die eigentlich aus dem ganzen Reich auch nach Rom fließen, wenn man so will, sich dort niederlassen. Ursprünglich ist es vor allen Dingen aus Italien, dann weitet sich das eigentlich schrittweise aus, bis Rom dann in ziemlich kurzer Zeit, in anderthalb Jahrhunderten könnte man sagen, oder zwei Jahrhunderten, von einer ethnisch-kulturell eher homogenen Stadt sehr rasch eben zu dieser Weltstadt wird, mit allem, was das dann auch bedeutet. An Ressentiments seitens der Urrömer, die den Eindruck haben, wie ja auch viele antike Autoren dies schildern, dass Rom in kurzer Zeit überfremdet geworden ist, bis zu Überlegungen auch, wie gehen wir mit diesem Problem eigentlich um, was die Versorgung dieser Menschen betrifft. Rom hat ja auch ein rudimentäres, aber doch sehr, sehr ausgefeiltes Sozialversorgungssystem. Man kennt ja diese Formulierung Panem et Circenses, dass die Römer ursprünglich eher die Ärmeren, dann wird das zunehmend ausgeweitet, vom Staat gratis Getreide erhalten, um eben zu überleben, gerade in angesichts des Niedergangs der Landwirtschaft und der vielen Kriege und so weiter. Und von diesem System profitieren natürlich auch viele Zugewanderte, was auch wieder dann eine innere Krise hervorruft. Und das darf man auch nicht geringschätzen. Gegen Ende der Republik ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an die Zahlen, die man bei Plutarch finden kann, ungefähr ein Drittel der Steuerausnahme der Provinzen wird gesteckt in die Sozialversorgung der Stadt Rom. Also in die Tatsache, diese Millionen Bevölkerung tatsächlich am Leben zu halten. Und die Massenmigration spielt da natürlich auch eine große Rolle. Und deshalb können wir eigentlich bei den spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Autoren eben die gesamte Bandbreite auch der heutigen Migrationskritik finden. Überfremdung, kulturelle Mischung, Probleme des Sozialsystems, Kriminalität, Identität, all das zusammen auch mit den Forderungen, man müsste die illegalen Fremden doch wieder austreiben, kann man eigentlich in der späten Römischen Republik sehr hübsch nachlesen.
Das bedeutet, es gab durchaus Konflikte. Es war nicht schon eine antike Form der wunderbaren multikulturellen Gesellschaft, die nicht konfliktbeladen gewesen wäre, sondern es gab Konflikte und es haben sich auch viele Urrömer dagegen gestellt.
Ja, ganz genau. Es gibt sogar auch aus dem 1. Jahrhundert, am Ende des 2. Jahrhunderts auch vor Christus, mehrere Versuche eben einer Vertreibung der Fremden. Dass man auch den Unterschied gemacht hat, okay, die Leute, die in Rom leben, aber aus Italien stammen, dürfen zum Beispiel bleiben. Alle anderen, ob das jetzt Chaldäer sind, ob das Syrier sind, Leute aus Kleinasien, Leute aus Judäa oder aus Ägypten, müssen dann wieder raus. Da gibt es mehrere Anläufe, die aber nie klappen, weil die römische Verwaltung auch notorisch ineffizient funktionierte. Aber es zeigt natürlich diesen Wunsch, dass irgendwie muss man das Ganze begrenzen. Und selbst noch unter Augustus sieht man auch, selbst in seinem Testament zum Beispiel, die Aufforderung, die Römer sollten doch nur nicht nicht zu viele Sklaven freilassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass eben das römische Bürgerrecht, aber auch die Tatsache, was es überhaupt bedeutet, Römer zu sein, zu schnell, sagen wir mal, verwässert werden könnte. Auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch sagen, gibt es nicht nur Opposition dagegen, sondern es gibt auch eher aus der Philosophie kommende Versuche zu sagen, na ja, jeder Mensch ist letztlich auch ein Weltbürger. Was zählt, ist, dass man einer gemeinsamen Zivilisation angehört. Auch sind wir alles Menschen und schulden unsere Mitmenschen auch wenigstens ein Minimum, auch an Entgegenkommen, an Fürsorge, an Hilfe. Und man muss natürlich aufpassen, die heutige Situation jetzt nicht allzu plakativ 1:1 auf das die späte Römische Republik zu übertragen. Aber insgesamt sieht man schon eben im 1. Jahrhundert vor Christus die Ansätze all dessen, was wir heute in dieser Debatte auch kennen. Also nichts Neues, wenn man so will.
Ja, vor allem wenn man über den Untergang Roms spricht oder den Verfall der Strahlkraft, dann wird ja sehr oft über Brot und Spiele gesprochen, über Dekadenz von gesellschaftlichen Sitten. Aber über die Masseneinwanderung wird sehr wenig gesprochen, wenn man sich jetzt aktuelle populärwissenschaftliche Dokumentarfilme ansieht beispielsweise. Aber den Satz, den Sie gesagt haben, Sklaven waren damals immer billiger zu haben, das hat mich ja sofort daran erinnert, wie beispielsweise verschiedene Konzernchefs, ich habe noch das Wort von Zetsche im Kopf, der dann gesagt hat, ja, die sind so viel günstiger und die werden unsere Renten bezahlen, oder auch die Politik, die gesagt hat, ja, die werden unsere Arbeitsmarkt ankurbeln und so weiter. Das ist eine ähnliche Denkweise, die wir heute auch in Mitteleuropa vorfinden.
Absolut. Also die Objektisierung, wenn man so will, des Menschen, der eigentlich nur als Produktionsfaktor gewissermaßen gewertet wird, das kennen wir natürlich in der Antike in einer noch krasseren Weise, weil heute wird vieles natürlich humanistisch verbrämt. Man hat ja diese beiden Diskurse. Auf der einen Seite schulden wir als reiche, weiße Europäer postkolonialer Zeit allen anderen Menschen gewissermaßen Obdach bei uns. Auf der anderen Seite wird gesagt, ja, wir brauchen ja gleichzeitig auch die Fachkräfte. Das sind ja eigentlich zwei, sagen wir mal, völlig unterschiedliche Ansätze, die sozusagen parallel gefahren werden. Und ja, wenn wir das dann mit der Sklaverei vergleichen, haben wir durchaus auch ähnliche Ansätze. Ich meine, gerade die Latifundienwirtschaft in der späten Römischen Republik hat schon sehr moderne Züge. Latifundien, das bedeutet diese großen, nicht nur landwirtschaftlichen Betriebe, die größtenteils mit Sklaven bewirtschaftet werden, Monokulturen, die angebaut werden, die meistens auch dann die kleinen Unternehmer, auch die kleinen Bauern, eben zunehmend in den Ruin treiben, weil es ist klar, wenn sie irgendwie eine riesige Monokultur von, was weiß ich, Oliven, Weinstock, Getreide oder was auch immer betreiben und sie setzen da mal 2.000-3.000 Sklaven dran oder so, das kostet natürlich, und die dann nachts in irgendwelchen Pferchen dann reingesteckt werden, das kostet natürlich erheblich weniger, ne, als die kleine Bauernfamilie, die eben ein ganz normales Leben fristen muss und sich diese fast industriellen Ansätze eben auch nicht leisten kann. Also das ist schon, da gibt's schon tatsächliche interessante Parallelen. Umso bedeutsamer sind, denke ich, als man ja meistens, wenn man so von Einwanderung spricht, die Parallelen dann meistens in der späten römischen Kaiserzeit sieht, dass man sagt, das ist ja wie bei den Völkerwanderungen. Ja. Was aber natürlich etwas völlig anderes ist, weil bei den Völkerwanderungen haben wir natürlich die massive Einwanderung von homogenen, zusammengehörenden Völkerscharen, die ihre eigene Verwaltung, ihre eigene Heerführung haben und die en bloc angesiedelt werden.
Übernahme machen wollen.
Genau, genau. Während wir hier eigentlich eher diese allmähliche, dezentrale, eher graduelle Einwanderung nach Rom und in andere Großstädte auch haben, die eben nicht jetzt mit einer Landnahme, sondern eher mit einer allmählichen zivilisatorischen Transformation verbunden ist.
Ja, und Rom hat es ja letzten Endes dann nicht geschafft, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Da kommen aber verschiedene andere Faktoren noch hinzu. Sie haben gesagt, Sie haben das Stichwort Globalisierung auch angesprochen. Jetzt würde wahrscheinlich der durchschnittliche Zuschauer und auch ich sagen, ja, Globalisierung gab es doch in Rom nicht. Es gab Imperialismus, ja, und alles mögliche. Aber wird sich die Globalisierung gestaltet im alten Rom?
Ja, also vielleicht mal darauf zurückkommen. Sie sagten ja, dass es den Römern nicht gelungen ist, diese Masseneinwanderung in den Griff zu kriegen. Das ist insoweit nicht ganz richtig, als wir seit Augustus und natürlich auch bei den Nachfolgern eine Transformation sehen von einem eher ethnischen Begriff, was es bedeutet, Römer zu sein. Ne? Römer ist jemand, der römische Eltern hat, zu einem eher zivilisatorischen Begriff. Und dieser Übergang von einer eher ethnischen Romanitas zu einer zivilisatorischen ist dann schon zu einem Erfolgsmodell geworden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man sieht, dass Rom dann eine integrative Kraft entwickelt, und das hat auch mit diesem Globalisierungsthema ganz stark zu tun, in dem ganz klar gesagt wird, okay, wir haben jetzt dieses riesige Reich mit Städten, die sehr multikulturell geworden sind, aber auch Provinzen, wo die Zahl der römischen Kolonien oder römischen Legionäre ein Tropfen auf einem heißen Stein ist. Wie kriegen wir dieses gesamte, ansonsten auseinanderfallende Großreich doch irgendwie dazu, eine gemeinsame Solidarität und Identität zu entwickeln? Also ähnliche Frage, wie wir heute haben. Und die Lösung der Römer war eben, dass man eine eher zivilisatorische Identität vorgeschlagen hat. Das heißt, man hat gesagt, naja, ein Nicht-Römer, der seinen Militärdienst leistet, der Latein lernt oder Griechisch, der die römischen Götter auch verehrt, der dem Kaiser gegenüber treu ist, der, was weiß ich, dann später seinen kleinen Bauernhof bewirtet, der, wenn er was Geld hat, eben in seiner Stadt oder einer anderen einen Brunnen spendiert oder eine Straße pflastern lässt, der dann auch in den Stadtrat sich zum Beispiel wählen lässt, der die Römer die Toga anzieht, der seine Kinder nach Rom schickt, um ausgebildet zu werden. Solche Menschen, je mehr sie sich integrieren und sozusagen selbst entschieden zu Römer werden dann auch in dieses System auch eingelassen und können dann auch tatsächlich aufsteigen, nicht nur im Militär, sondern eben auch in der städtischen Verwaltung, können auch später Ritter oder Senatoren werden oder sogar Kaiser nach einiger Zeit. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also dadurch ist es den Römern auch dann gelungen, in gar nicht mal so langer Zeit Menschen aus Gallien, aus Hispanien, aus Afrika, aus Illyrien, aus Syrien eigentlich zu romanisieren, ohne dass sie ihre eigene Identität völlig aufgegeben hätten, aber doch so zu romanisieren, dass sie eigentlich zu Vorkämpfern dieses römischen Modells geworden sind. Und das ist natürlich eine, glaube ich, für uns interessante Aussicht auch, wie wir in Europa tatsächlich dieses Problem der Migration lösen könnten. Das hat auch intensiv zu tun mit der Globalisierungsfrage. Wenn wir von Globalisierung reden heutzutage, meinen wir ja meistens Amerikanisierung oder Verwestlichung. Das ist es ja faktisch. Ich meine, de facto ist es ja so, dass man in China Hochhäuser baut, Autos fährt, Raketen in den Mond, in den Himmel schickt, Anzug und Krawatte trägt, und nicht, dass man bei uns Pagoden baut oder diverse, was weiß ich, Chinesisch lernt oder sowas. Also es ist wir haben zwar einen Austausch, aber er ist relativ einseitig. Es ist die europäisch-abendländische Kultur, die eine große Strahlkraft entwickelt hat und die Welt eben zunehmend verwestlicht, was von vielen Leuten anderer Zivilisation, durchaus zu Recht, wie ich finde, auch sehr stark kritisiert wird. In Rom haben wir eigentlich was ganz Ähnliches. Da haben wir diesen Prozess aber in Form der Romanisierung. Das heißt, die gesamte Mittelmeerwelt, vor allen Dingen die in lateinischer Hinsicht im Westen, in eher griechischer Hinsicht im Osten, wird mehr und mehr vereinheitlicht. Das heißt, man lernt entweder Latein oder eben Griechisch als die Weltsprachen. Man studiert die Antiken, also die entsprechende Literatur. Tempel werden bis ins fernste Britannien oder bis runter nach Ägypten eigentlich nach griechisch-römischem Vorbild gebaut. Es ist das römische Rechtssystem, das sich durchsetzt. Also wir haben überall eine sehr große kulturelle Vereinheitlichung, auch innerhalb dieses Mittelmeerraums, der eigentlich im Kern ja nur in Italien und Griechenland mit ein paar kolonialen Ablegern griechisch-römisch geprägt war. Also da haben wir auch eine Globalisierung, wenn man so will. Das ist auch in der Forschung häufig so betrachtet worden, die ultimativ letztlich von den Säulen des Herakles, also von Gibraltar, bis weit nach Afghanistan, nach Baktrien reicht und eigentlich die griechische Sprache, die griechische Kultur und das natürlich den römischen Ableger dieser griechisch-hellenistischen Zivilisation zur bestimmenden Macht gemacht hat. Und auch das erinnert natürlich sehr stark, weil das Korrelat dieser Globalisierung ist natürlich auch die Frage, wer sind wir überhaupt? Mhm. Wer sind diese Römer und Griechen, die das eigentliche tragende Reichsvolk waren, die aber ihre eigene Identität immer problematischer sehen, weil auf einmal ganz viele Leute bis nach Britannien hinreihen, auf einmal Lateinisch sprechen. Ne? Was macht den Römer dann tatsächlich noch römisch? Also aus der inneren Perspektive ist es problematisch, aus der äußeren Perspektive der Peripherie natürlich auch, weil viele der barbarischen, romanisierten Völker natürlich auch in eine Identitätskrise reingeraten, sich die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Ja. Und wie verhalten wir uns gegenüber dieser griechisch-römischen Weltkultur, die in vielerlei Hinsicht auch sehr vieles platt gemacht hat? Mhm.
Da möchte ich aber gleich einhaken bei der Identitätsfrage, wer sind wir? Vielleicht teilen wir das in zwei Bereiche auf, denn wie Sie richtig sagen, dann Kaiserzeit und so weiter, kamen ja dann diese Fragen auf, die neu definiert werden mussten. Aber wer war in der frührepublikanischen Phase, in der Blütezeit Roms, und also im strahlenden antiken Rom, was war denn da das Verständnis, das Selbstverständnis der Römer? Wer waren die Römer?
Also da sehen wir in der Antike eigentlich verschiedene Wege. Rom hat im Gegensatz zu vielen griechischen Städten eigentlich immer eine ziemlich inklusive Identität gehabt. In Griechenland sehen wir ja, zum Beispiel in Athen, eine sehr restriktive Verleihung auch des Bürgerrechts. Mhm. Zum Beispiel unter Perikles im klassischen Athen ist nur der auch athenischer Bürger, der tatsächlich auch zwei Eltern hat, die schon athenische Bürger waren. Alle anderen, die sogenannten Metöken, sind letztlich, kommen nicht in den Genuss des Stimmrechts und all dessen, was das Ganze bedeutet. Also da haben wir eher
auch der Ursprung der Demokratie, muss man ja dazu sagen, genau. Vollständigkeit halber, wenn man heute darüber spricht, dass jeder wählen darf und so weiter, war ganz ja genau. Die antike griechische Demokratie nur für eine ausgewählte Oberschicht gedacht. Ja?
Ganz genau, das war sozusagen auch das Korrelat. Ne? Man konnte auch sich nur diese partizipative Radikaldemokratie leisten, indem man darauf achtete, dass das Bürgerrecht tatsächlich auch nur sehr restriktiv ausgeübt wurde, weil Athen war natürlich schon damals auch ein sehr großer Anziehungspunkt für Leute aus anderen griechischen Stadtstaaten und man wollte natürlich nicht von denen dann irgendwie überstimmt werden in Volksversammlung. Ne? In Rom ist das Ganze der eigenen Tradition entsprechend schon immer etwas offener gewesen. Ich meine, die römische Gründungssage mit Romulus und Remus ist natürlich, basiert natürlich darauf, dass diese Stadt gegründet wurde von allen möglichen Banditen und Hirten und Ausgestoßenen aus der ganzen Gegend. Also da hat man immer von Anfang an eher eine Sichtweise gehabt, die vielleicht ein bisschen an die Vereinigten Staaten erinnert, wo man auch sagt, wir wollen gar nicht wissen, was einer war, bevor er zu uns kommt, aber wenn er anständig mitarbeitet, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Das ist bei den Römern so in der Frühzeit der eigenen Tradition nach so gewesen, ist dann lange natürlich auch so als eigener Gründungsmythos festgehalten worden, aber in der Realität ist es natürlich so gewesen, dass wir in der klassischen römischen Republik eine doch kulturell und ethnisch, was auch immer das bedeutet, dann eher homogene Bevölkerung haben, ziemlich lang. Die ist dann zusammengesetzt, zwar nicht nur aus Leuten aus der Stadt Rom, sondern eben aus Latium, aus Italien, da kommen noch ein paar Griechen rein und so. Aber insgesamt bleibt das Ganze doch relativ homogen und öffnet sich eigentlich erst in ziemlich explosiver Art und Weise seit dem 2. Jahrhundert vor Christus in der Realität. Also bis dahin bleibt Rom dann doch de facto eine eher homogene Gesellschaft, trotz dieses Gründungsmythos.
Also eine kulturell und auch weitestgehend ethnisch homogene Gesellschaft. Woran glaubten die Römer? Es war ja damals logischerweise noch nicht das Christentum, sondern es waren Mars, Jupiter und die römischen Götter.
Ja, absolut. Und das hatte natürlich auch eine große politische Rolle, denn der gesamte politische Bereich war untrennbar verbunden mit dem göttlichen Bereich. Die Römer definierten sich selbst, wenn sie versuchten zu schauen, was macht uns einzigartig oder was macht uns letztlich wirklich zu Römern, definierten sich vor allen Dingen durch ihre Religion. Also es gibt Stellen bei Sallust oder Cicero, wo gesagt wird, die Griechen übertreffen uns an Kunst, die Gallier an Körperkraft, noch andere Leute durch dies und das. Aber was uns vor allen anderen Menschen hervorhebt, ist unsere Religion, das heißt unsere Frömmigkeit. Und dementsprechend standen die Römer auch in täglichem Kontakt mit den Göttern, holten beständig Götterzeichen ein, Orakel, verschiedene Vorzeichen. Darf ich jetzt nicht zu sehr ausdehnen, weil es das Thema meiner Promotionsarbeit. Aber definierten sich eben sehr stark durch die Tatsache, dass sie eigentlich jeden Staatsakt zuerst mit den Göttern abglichen. Und das spielte natürlich eine große Rolle, diese Frömmigkeit, definierte natürlich auch, was die Römer auch waren über viele Jahrhunderte, bis es dann schließlich vor allen Dingen ab dem Zweiten Punischen Krieg, also so ab der Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus, dann allmählich zu einer Krise kommt, weil diese alte, sehr, sehr bäuerliche, teilweise auch formalistische, altrömische Staatsreligion wirkte immer weniger überzeugend. Mhm. Man sah, dass trotz der besten Vorzeichen gewisse Schlachten dann in Niederlagen endete. Man kam mehr und mehr in Kontakt auch mit fremden Religionen, die man auch nicht so richtig in das eigene System einpassen konnte. Und deshalb verlor dann allmählich die klassische römische Religion an Anziehungskraft. Man wendete sich zunehmend auch exotischen Gottheiten zu. Man importierte auch eine ganze Reihe von Gottheiten. Und so kam eigentlich dieses ganze religiöse System so allmählich in eine gewisse Schieflage, innere Krise, die auch von den römischen Autoren selbst sehr stark dann kritisiert wird. Und auch da entspricht die späte Römische Republik, so wie heute, letztlich unser 21. Jahrhundert, dem Moment, wo die klassische römische Bauernreligion größtenteils tot ist. Das heißt, man weiß gar nicht mehr, wofür gewisse Götter stehen. Man kennt nur noch den Namen, aber keine Ahnung, wozu die mal dienten. Die Tempel zerfallen, niemand will mehr Priester werden. Der Kalender ist in Unordnung auch noch geraten. Man glaubt nicht mehr so richtig an die Götter. Man ist entweder Atheist oder man ist Epikureer und entsprechend Hedonist oder man sucht nach irgendwelchen orientalischen Erlösungsreligionen. Und man ist in der Situation wirklich der Krise, die sehr stark an die Krise des Christentums natürlich im 21. Jahrhundert erinnert. Und auch da bedeutet natürlich der Übergang unter Augustus dann eine gewisse Rückkehr zu den alten Formen, natürlich unter gewissen anderen Voraussetzungen, vor allen Dingen denen des Kaiserkults. Aber unter Augustus haben wir dann eine sehr restaurative Religionspolitik, die eben versucht, nicht mehr so sehr vielleicht aus Überzeugung, aber eher aus Patriotismus, teilweise auch aus Ästhetik, wieder zurückzugehen zur alten römischen Religion. Und auch da, wenn wir an heute denken, sehen wir natürlich nicht nur in den USA, aber auch da, gerade im Umfeld von Trump, aber nicht nur, auch wieder ein Aufleben einer gewissen christlichen Rhetorik und Symbolik, die man, glaube ich, vor 20 oder 25 Jahren nicht erwartet hätte oder viele nicht erwartet hätten, die aber heute ziemlich klar ist und die schon ein bisschen auch in diese Richtung verweist, wie die Geschichte eventuell auch weitergehen könnte, in Analogie zu dem, was Rom nach der späten Römischen Republik kannte.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das Spannende ist, denke ich auch, dass, wie Sie sagen, es immer eine Abstimmung gab, als sozusagen Rom noch funktioniert hat, gab es eine Abstimmung mit den Göttern, man wollte ihm in der Gunst der Götter sein, da haben wir die Parallelen ja auch zu Griechenland oder auch in den germanischen Bereich, wo man ja auch sich nicht mit den Göttern anlegen wollte, also es gab schon immer diese Abstimmungen und man hatte etwas, das über der Welt stand, dem man verpflichtet ist, dem man auch irgendwo zugehörig sein möchte. Und das merken wir dann ja gerade im Verfallen der Religionen, auch eben, Sie haben auch den Verfall im 21. Jahrhundert jetzt angesprochen, dann gibt es ja nichts mehr, was über mir steht. Ich bin sozusagen die letzte Instanz und über mir ist nichts. Das wollte ich nur an der Stelle noch einmal gleich mitnehmen. Darüber möchte ich in der weiteren Folge, nämlich was wir überhaupt tun könnten, dann auch gleich mitnehmen für das weitere Gespräch. Wir haben die Identität, wir haben jetzt die Religion angesprochen. Sie haben vorhin auch gesagt, die Familien. Die Familien waren auch am Zerfallen. Ich glaube, es gab eine sehr hohe Scheidungsrate, gerade gegen Ende der Republik. Wie stand es um die Familien, als Rom nicht mehr oder als Rom in der Krise war, sagen wir mal so?
Ja, auch das ist ein interessanter Faktor. Es ist natürlich schwierig für uns, muss ich gleich vorausschicken, weil ich natürlich schon sehe, dass das vielleicht auch Fachkollegen sagen werden, ah, das kann man doch alles gar nicht sagen und so. Also wir haben natürlich nicht dieselbe statistische Grundlage wie heute. Heute klicken wir auf zwei, drei Sachen und sehen eigentlich sofort, wie es jetzt nun genau um Demografie, genau um Familiengründungen, Umscheidungen, um Eheschließungen und so weiter. Mhm. Das haben wir in Rom natürlich nicht. Mhm. Wir haben da wir können teilweise aus Grabinschriften und Ähnlichem ein bisschen was rekonstruieren, inwieweit das jetzt statistisch belastbar ist und auch das noch für ein Dorf, eine Stadt oder ein ganzes Reich ist noch eine andere Frage. Trotzdem ist es so, dass zumindest die römischen Autoren seit dem 2. Jahrhundert vor Christus sich zunehmend darüber beklagen, Polybius zum Beispiel, später auch Livius oder dann Seneca in der Kaiserzeit, ziemlich alle Autoren eigentlich, sich darüber beklagen, dass Rom eben lange Zeit ja eine eher sozial konservative, familiär konservative Gesellschaft gewesen ist, die ab dem 2. Jahrhundert zwei Phänomene kennt. Auf der einen Seite haben wir eine immer höhere Scheidungsrate. Also es gibt dann Leute, die dann 7-mal, 8-mal, 9-mal verheiratet sind mit den verschiedensten Frauen, den verschiedensten Kindern durch verschiedenste Ehe und so. Das wird dann tatsächlich gang und gäbe und wird auch in Rom als negativ festgestellt, zumindest von den konservativen Autoren, die sagten, sowas gab es vorher nicht, das ist neu, was soll das, wo geht das hin? Die Antwort darauf ist ja dann auch wieder mal bei Augustus sehr starke Ehegesetze, wo gesagt wird, so geht das nicht, wir bestrafen jetzt auch Ehebruch und wir wollen es auch durchsetzen, dass zumindest alle Leute, die sich für eine Staatskarriere entscheiden, im Ehestand sind. Also auch das ist ja eine Antwort jedenfalls auf eine Wahrnehmung. Und das Zweite natürlich, und das hat dann auch wieder ein bisschen mit dem Migrationsthema zu tun, es scheint, dass seit dem 2. Jahrhundert nicht nur in Rom, sondern auch in der griechischsprachigen Welt die Natalität sehr stark runtergegangen ist. Sprich, Polybius spricht einmal darüber zum Beispiel, dass die meisten Familien, wenn, dann überhaupt nur noch ein Kind haben. Sie keine Lust haben auf mehr, sie wollen sich selbst verwirklichen, sie wollen dem einen eben auch mehr Reichtum hinterlassen und so. Selbst Tacitus später in der Kaiserzeit spricht dann auch darüber, dass die kaum noch Kinder gibt. Die es gibt, die werden dann verwöhnt und verzärtelt und aufgezogen von irgendwelchen Ammen, die sie dann verwöhnen, anstatt sie sozusagen zur Härte zu bringen. Also auch das eine Entwicklung, die dann zum Beispiel bei Augustus auch in einer Rede kulminiert, wo er sagt, es kann doch nicht angehen, ist bei Dionysius von Cassius Dio erhalten. Es kann doch nicht angehen, sagt er, dass wir unsere ganzen Sklaven freilassen, nur um unsere Bevölkerungszahlen hochzutreiben, während ihr Urrömer keine Kinder mehr haben wollt. Und auch das scheint auch Probleme beim Militär gegeben zu haben, dass es schwierig wird, überhaupt entsprechend Legionäre zu rekrutieren. Auch das könnte ein Grund sein, dass die römische Armee dann eher zu einer Berufsarmee wird und dann auch zunehmend auch Fremde rekrutiert. Also auch da scheint jedenfalls bei der Demografie ein gewisser Niedergang, zumindest bei den großen Familien, stattgefunden zu haben. Und das erinnert natürlich wieder sehr stark auch an unsere heutige Entwicklung, ganz klar, wo wir sehen, dass bei den, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, sei es noch stärker in den osteuropäischen Ländern wie Polen oder Bulgarien oder Rumänien oder sowas, die natürlich die Geburtenrate absolut im Keller ist. Also einmal mehr etwas, das sehr stark an die heutige Entwicklung erinnert.
Worauf führen Sie das denn zurück in der, um jetzt bei Rom zu bleiben, warum die damaligen Familien keine Kinder mehr bekommen haben? Heute gibt es ja unterschiedlichste Argumente, Grundlagen, Auslegungsversuche, Ausreden, was auch immer, wie man das heute bezeichnen möchte. Aber wie war das damals? Warum haben Ihrer Einschätzung nach damals die Römer keine Kinder mehr bekommen? Oder die römischen Frauen in diesem Fall, ja?
Ja, es ist ja oft gesagt worden, dass unsere Situation heute erklärt werden soll durch die Pille, gewissermaßen. Dass sozusagen diese bahnbrechende Entwicklung dann diesen Sturz in der Demografie bewirkt hätte. Daran glaube ich nicht so richtig, weil wir in Rom in einer analogen zivilisatorischen Entwicklung genau dieselbe Entwicklung haben, ohne dass es da medizinisch irgendeinen Durchbruch gegeben hat. Abtreibung hat es immer gegeben. Es hat auch in Rom die verschiedensten Versuche gegeben, verschiedensten Mittel eben ein Kind dann abzutreiben, wenn man es nicht haben wollte. Heute ist es sicherlich etwas einfacher und vor allen Dingen, sagen wir mal, anonymer gewissermaßen, steriler genau, als damals, aber letztlich läuft es dann doch auf selber raus. Ich denke, in Rom war, oder in der spätrepublikanischen Welt, das gilt ja auch für die hellenistische Welt, haben wir mehrere Sachen. Auf der einen Seite haben wir ja den Zuzug einer ursprünglich bäuerlichen Bevölkerung in die Großstädte. Und es macht dann noch Sinn, wenn man auf seinem Bauernhof saß, dann hatte man eben seine 5, 6 Söhne und konnte das alles dann mit bewirtschaften und Land gab es dann genug und man war eben froh, eine große Familie zu haben. Wenn man irgendwie in Rom in einer kleinen Mietswohnung hockt, die auf der 5. Etage oder 7. Etage ist und es ist auch noch alles viel zu teuer, man kann sich die Miete kaum leisten, dann hat man natürlich nicht so viele Kinder. Vor allen Dingen, wenn man auch nichts davon hat, gewissermaßen professionell. Ja. Dazu kommt dann auch eine Gesellschaft, die eben immer weniger verankert ist in der, sagen wir mal, in der langen familiären Tradition, die entwurzelt ist, die auch keinen richtigen Zugang mehr zu den Göttern oder zu den Ahnen hat und deshalb sich auch nicht in die Zukunft projiziert. Es gibt da eine schöne Rede auch, von den Gracchen, wo gesagt wird, dass die meisten Römer ja überhaupt über kein Familiengrab mehr verfügen, mit dem man sich irgendwie identifiziert, weil sie irgendwann mal schon vor mehreren Generationen von 100 Kilometer von Rom irgendwann mal nach da gezogen sind und gar nicht mehr diese Verwurzelung haben. Und wer eben nicht in einem Gebiet ist, wo er weiß, da sind wir seit x Generationen, da waren die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, deren Grab ist hier, die Familiengötter sind hier. Das macht noch Lust, sich irgendwie in die Geschichte einzubringen. Aber wer von der Hand in den Mund, von Brot und Spielen in einer kleinen Mietswohnung lebt und um sich herum auch ausschließlich den Aufruf hat, amüsiert euch, habt Spaß und diese ganzen Verführungen auch einer Großstadt um sich herum hat, mit einer Elite, die nun auch mit dem schlechten Beispiel vorgeht und auch 7, 8, 9 Ehen hat, dann ist natürlich auch die Folgerung da, wozu auch noch Familien gründen, wozu Kinder haben.
Ich glaube persönlich auch, dass aufgrund meiner Beobachtungen, und ich beschäftige mich ja auch schon seit mittlerweile 2 Jahrzehnten mit der Frage, warum die Familien nicht mehr funktionieren, ja, und warum auch viele unserer Altersgenossen sich dann entscheiden, lieber etwas anderes zu machen. Viele Paare finden gar nicht mehr zusammen. Ich kenne viele Frauen, ich kenne viele Männer, die sagen, ich finde keinen geeigneten Partner in dieser kaputten Welt, ja. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein spirituelles, ein geistiges, ein Identitätsproblem insgesamt ist, denn es obliegt ja jedem selbst zu entscheiden, ob er abtreibt, ob er die Pille nimmt, ob er verhütet, ob er Kinder in die Welt setzt. Das sind ja größtenteils Willensentscheidungen. Und deswegen glaube ich, dass das Hauptproblem ist. Es ist interessant zu hören, dass Sie auch die Einschätzung haben, dass es in Rom ein wesentlicher Faktor war, der mitgespielt hat. Sie haben auch angesprochen, die Mehrehen, das erinnert mich auch ein bisschen jetzt an diese Vorbilder der Milliardäre, der Tech-Milliardäre, der Hollywood-Ehen, dass man mit diesen gigantischen Patchwork-Familien 3-mal geschieden, 4-mal, 5-mal, 6-mal und dann auch noch Kinder adoptieren und so weiter. Sie haben es angesprochen, ich wollte eigentlich jetzt schon zu den Lösungsansätzen kommen, was bedeutet das alles jetzt für uns, aber Sie haben das Wort Brot und Spiele angesprochen, da möchte ich nochmal hinkommen, weil das ist ja auch eine auffällige Parallele, Ablenkung durch Unterhaltung, das war ja auch ein Konzept im alten Rom, das heute ja mehr oder weniger nur kopiert wird.
Ganz genau, das ist so eine der offensichtlichsten Ähnlichkeiten. Ich meine, von der Sozialvorsorge, also sozusagen dem Teil Brot und Spiele haben wir ja schon gesprochen, das ist so das eine, die Bevölkerung wird mehr oder weniger durch Getreideverteilung oder eben durch bedingungsloses Grundeinkommen oder wie immer man das nennt, so halbwegs am Leben gehalten, dass keiner sich jetzt Sorgen machen muss um seine physische Existenz. Das ist ja das eine. Das andere ist natürlich diese Spielkultur. Und gut, ich meine, die Sachen wie Zirkusspiele, Theateraufführungen oder ähnliches, Gladiatorenkämpfe hat es in Rom schon während der griechischen Welt teilweise schon sehr lange gegeben, aber in einem sehr beschränkten, meist religiösen Kontext und nicht zur Massenunterhaltung. Und diese Spielekultur nimmt dann natürlich exponentiell zu, vor allen Dingen seit dem zweiten, dann ersten Jahrhundert, im Rahmen der Konkurrenz dieser ganzen Magistrate, die alle um eben verschiedene Staatsämter buhlen und sich empfehlen wollen und die Leute dann amüsieren, die dann sagen, naja, ich offeriere jetzt, wie das bei Caesar der Fall war, ich kriege das jetzt nicht ganz auf die Reihe, aber ich offeriere euch jetzt noch 10 zusätzliche Löwen aus Afrika und Gladiatoren mit silbernen Schilden anstatt bronzenen Schilden oder so. Oder der andere sagt, ich baue euch ein ganzes Theater, so wie Pompeius und in meinem eigenen Namen. Also man versucht gewissermaßen, um die Gunst der Leute zu buhlen. Gleichzeitig bewirkt diese Spielkultur aber auch ganz, ganz bewusst, das wird ja in der Antike ja auch gesagt, eine Art Sedierung der Bevölkerung. Und gerade in der Kaiserzeit sehen wir das natürlich ganz stark, dass wir teilweise, wenn nicht hunderte Tage pro Jahr haben, wo irgendwelche Spiele stattfinden, die meistens entweder gratis oder jedenfalls ganz billig sind, die vom Kaiser dann offeriert werden, um sich beliebt zu machen. Und so kann natürlich eine Bevölkerung, die eigentlich kein richtiges Ziel im Leben mehr hat, dann ganz gut mit dieser Getreideversorgung auf der einen Seite und diesem Spieleangebot auf der anderen so über die Runden kommen und über den Tag kommen, ohne sich zu politisieren. Das ist eine ganz bewusste Form der Sedierung. Juvenal prägt ja auch dieses Wort, Panem et Circenses, in dem Kontext, wo er sagt, dass das römische Volk sich seit langem nicht mehr um die Staatsgeschäfte, nicht mehr um die Wahlen kümmert, sondern nur noch nach diesen beiden Sachen, Brot und Spielen, strebt. Und es ist eben ganz, ganz massiv in der Zeit. Dazu zählen natürlich auch die riesigen Thermen, die auch geöffnet werden. Da ist ja auch ein riesiges Amüsementangebot in diesen Thermen. Zugang ist meistens auch entweder ganz billig oder teilweise gratis. Der Kaiser selbst muss sich natürlich auch regelmäßig zeigen. Da gibt's auch ganz nette Notizen, dass zum Beispiel Caesar sich in dieser Sache, wie in einigen anderen auch, ziemlich unbeliebt gemacht hat, weil Caesar die Zahl der Getreideempfänger eigentlich runtersetzen wollte, um den Staat nicht noch mehr zu ruinieren. Da ist er sehr unbeliebt geworden. Und dass er auf der anderen Seite eigentlich nicht gerne seine Zeit verlor, um in irgendwelchen Zirkusspielen zu sitzen. Und wenn er denn da war, gezwungenermaßen, weil er sich mal zeigen musste, dann meistens seine Korrespondenz machte oder Briefe diktierte. Das hat ihn wohl sehr unbeliebt gemacht. Mhm. Und deshalb hat Augustus dann später, gibt schöne Aufzeichnungen von, auch entschieden, dass er, obwohl er mit den Spielen auch nicht so viel am Hut hatte, scheinbar regelmäßig dann doch in die Spiele gegangen ist und wenigstens so getan hat, als ob er sich wie ein normaler Römer jetzt auch dafür interessiert und dann mitfiebert, welches Team jetzt gewinnt, um sich populär eben zu machen. Bisschen wie heute der Fußball, wo eben auch jeder Bundeskanzler oder Staatspräsident sich eben irgendwo zeigen muss, ob er jetzt was mit Fußball am Hut hat oder nicht. Hauptsache, er sitzt da und kann den Bürgern auch zeigen, guck mal, ich bin einer von euch. Also auch das ist letztlich sehr modern.
Ja, da erinnere ich mich unvergesslich an die skurrilen Angela Merkel-Auftritte bei den Fußballspielen, ja, wo man merkte, wie dieser Fremdkörper dort saß und sich bemühte. Gott sei Dank war keine Deutschlandfahne in der Nähe. Die Parallelen sind aus meiner Sicht so augenscheinlich und drängen sich so auf, dass ich gar nicht unser aufgeklärtes Publikum jetzt damit die Zeit verschwenden möchte, dass wir jetzt auch noch die Sicht in der Europäischen Union darauf beleuchten, denn ich denke, es ist für alle offensichtlich, was Sie hier angesprochen haben. Die Frage, die ich nun einleiten möchte, ist, was tun wir dagegen und was sind wir eigentlich? Wahrscheinlich, wenn wir die Identitätsfrage vorne wegstellen, dann ist das ja die entscheidende Frage, weil ja die Frage, wer ist Europäer, wer ist Deutscher, wer ist Belgier, diese Frage kann ja schon kaum mehr jemand beantworten. Es gibt auch so viele moralische, verbale Tretminen, dass wenn man heute einen AfD-Politiker wahrscheinlich fragt, wer ist Deutscher, dass dann schon man überlegen muss und 1000 Barrikaden im Kopf und Alarmzeichen kommen, sag jetzt nichts Unüberlegtes, weil dann kommt womöglich ein verrückter Staatsanwalt. Sie haben das Buch erst vor kurzem herausgebracht, Das Abendland verteidigen, und in dem Sie hier ja sehr offensiv sagen, ja,
wir haben ein Abendland und wir müssen es verteidigen, drängt sich für mich die Frage auf, was ist aus Ihrer Sicht das Abendland?
Ja, das ist natürlich auch eine riesige Frage, da könnte man auch ewig drüber reden. Ich denke, es gibt da mehrere Ansätze. Der klassischere Ansatz, den ich aber nicht so richtig glaube, ist sozusagen eine sukzessive Herausbildung unserer Identität, dass man sagt, das Abendland, das ist gewissermaßen die Summe, was ja oft gesagt wurde, der drei Berge, nämlich natürlich die Akropolis, das Kapitol und Golgotha, oder die Summe von Athen, Rom und Jerusalem. Das ist nicht falsch, das ist durchaus richtig. Ich denke, es wäre aber falsch, unsere abendländische europäische Kultur darauf zu reduzieren. Ich denke, das sind tatsächlich Wurzeln unserer Identität. Es gibt noch andere, es gibt natürlich auch die reichhaltigen Traditionen der außerantiken Völker, der Kelten, der Germanen, der Slawen, die natürlich auch unsere Identität ganz klar auch mitgeprägt haben in den Völkerwanderungen. Ich meine, wie will man überhaupt die gesamte mittelalterliche Epik oder höfische Literatur ohne die germanischen und keltischen Traditionen zum Beispiel verstehen? Das ist sicherlich das eine, das wir noch zuzählen müssen. Ich denke, in dem Bereich Christentum wird man sicherlich auch noch das Alte Testament reintun müssen. Die gesamte jüdisch-vorderorientalische Welt, die ja auch über das Alte Testament sehr stark in unsere kulturellen Referenzpunkte auch hineingeraten ist. Aber all das, denke ich, sind eher die Wurzeln als der wirkliche Kern unserer Identität. Was den Kern unserer Identität betrifft, da halte ich es eigentlich mit Denkern, nicht nur darin natürlich, wie manche Zuhörer wahrscheinlich auch wissen, mit Denkern wie Oswald Spengler, der gesagt hat, dass das typisch für das Abendland ist vor allen Dingen seine Mentalität, sein faustischer Drang. Mhm. Und das ist ein Begriff, der ein bisschen außer Gebrauch geraten ist, leider. Wobei ich denke, dass er im Guten wie im Schlechten letztlich sehr klar beschreibt, was den Abendländern ausmacht. Dieses typisch europäische Streben und Drängen nach einer Sache, die hinter dem Horizont ist, die man nicht erreichen kann, die uns sozusagen zu dieser mittelalterlichen, was man Mittelalter die Quest nennt, ne, also das Streben, die Suche nach etwas, das einen doch nie ganz befriedigt. Und sobald man was gefunden hat, dann kommt das Nächste. Ne? Der Horizont ist sozusagen, kann nie ganz eben erreicht werden. Ich denke, das ist etwas, das uns als Abendländer auszeichnet beziehungsweise charakterisiert, dass wir zum Beispiel bei den Chinesen, bei den Indern, bei den Muslimen, bei den alten Ägyptern, auch bei den Griechen und Römern in diesem Maße nicht finden. Was jetzt nicht bedeutet, dass das besser oder schlechter wäre. Dieses faustische Streben hat ja nun auch seine verschiedenen Dimensionen. Auf der einen Seite ermöglicht es den Bau der gewaltigen Kathedralen als Höhepunkte unserer Geistigkeit. Auf der anderen Seite ermöglicht es auch die Twin Towers von New York als Symbol des krassesten Materialismus, wenn man so will. Also es ist das Beste und das Schlechteste gleichzeitig, aber es ist eben typisch für uns, andere Zivilisationen, denke ich, haben das nicht. Und es zeichnet uns eben aus von Portugal. Ich erinnere jetzt nur an diese gewaltige Seefahrertradition. Ja. Es gibt ja kaum ein faustischeres Volk als die Portugiesen, die im Verbund mit den Spaniern
wörtlich zum Horizont gefahren
sind. Genau, die im Verbund mit den Spaniern gesagt haben, wir erobern jetzt mal den Rest der Welt, ja, im Vertrag von Tordesillas. Oder ob das die Engländer sind mit ihrem Empire oder ob das die Deutschen mit ihrem faustischen Drang, ob das jetzt Goethe ist oder alles Mögliche. Das können wir eigentlich, die Franzosen ohnehin, kann man eigentlich durch eigentlich alle europäischen Völker ziemlich schön durchdeklinieren. Und ich denke, das ist im Grunde das, was uns zu Europäern macht, diese psychologische Mentalität.
Aus diesem Gesichtspunkt gibt es ja noch Hoffnung für uns, ja, weil auch egal welche Ideologien, welche Wesensentfremdungen das heutige Europa überlagern, unter diesem ganzen Morast und unter diesem ganzen Schutt lebt es ja noch, denn nach wie vor ist trotz des wirtschaftlichen Niedergangs in Europa ist Deutschland der Zahlmeister der Europäischen Union, gibt es noch eine unglaubliche volkswirtschaftliche Leistung. Man könnte schon sagen, dass ja die letzten Jahrzehnte schon eine krasse Fehlentwicklung waren und dennoch kann hier alles aufrechterhalten werden, weil die Menschen nach wie vor fleißig sind, weil sie etwas wollen. Sie wissen zwar nicht mehr wozu und wohin, aber sie tun nach wie vor. Also aus diesem Gesichtspunkt ist ja noch eine Substanz da.
Ja, wobei es natürlich auch so ein bisschen die List der Geschichte ist, auch im Negativen. Ich meine, der gesamte grüne oder linksgrüne Irrsinn ist sehr faustisch.
Ja, ja.
Also wir retten das Klima, wir bauen überall jetzt keine Kathedralen, aber Windräder, dieses wir schaffen
neuen Religionsformen sozusagen. Ja,
das hat was sehr Faustisches in dem Sinne. Also das ist gewissermaßen die Kehrseite unserer Identität. Ich glaube, das ist das eine. Das andere, das mich dann doch etwas pessimistischer stimmt, ist die Tatsache, dass wir doch gerade in Europa doch einen sehr großen Niedergang sehen an Eigeninitiative, an Forschungsleistung, an Glauben an ein höheres Ziel oder von mir aus den Fortschritt oder was auch immer. Also es ist so ein gewisser Zynismus, ein gewisser Defätismus, der sich überall in Europa sehr stark ausgebreitet hat, den die Amerikaner noch nicht haben, die ein bisschen diese faustische Natur, wenn man so will, in einer etwas ungebrocheneren Weise immer noch aufrechterhalten haben als die Europäer. Aber hier merke ich schon, selbst im Gegensatz zu den Chinesen, eine sehr große Tendenz hin, das hat ja alles irgendwie keinen Sinn. Ich bin ja schon froh, wenn ich mich von heute auf morgen irgendwie durchwurschtle und für irgendein höheres Ziel oder sowas einstehen oder sowas. Da gibt es Gott sei Dank immer noch genügend Leute, aber mir scheint, dass doch mehr und mehr Menschen, ich glaube, das ist typisch für jede späte Zivilisation, jetzt schon in so einer Art Posthistorie versinken, dass es ihnen eigentlich egal ist.
Ja. Sie haben Oswald Spengler angesprochen. Sie haben jetzt auch späte Zivilisation gesagt. Also Oswald Spengler hat ja Kulturen in Jahreszeiten eingeteilt. Sind wir sozusagen Ihrer Ansicht nach jetzt tatsächlich im Winter angelangt und geht es dem Ende entgegen oder glauben Sie, kann es einen neuen Frühling geben? Gibt es überhaupt diese Möglichkeit historisch gesehen oder glauben Sie, wird es letzten Endes irgendwann zu Ende gehen müssen?
Also dieses Ende ist natürlich eine eher kollektive Sache, nicht individuell. Es bedeutet, als das Römische Reich dann im 4., 5. Jahrhundert dann ganz untergegangen ist, bedeutete das natürlich nicht, dass überall gleichzeitig alle Städte angezündet wurden, alle Leute starben. Für die meisten Leute war das in dem Moment auch schon so ziemlich egal, dass die wenigsten jetzt wirklich gesagt hätten, gerade ist das Römische Reich untergegangen zum Beispiel. Ja. Ne? Und vielen war es wahrscheinlich auch egal, weil sie dringendere Sachen zu tun hatten. Von daher, Zivilisationen können untergehen, das bedeutet nicht unbedingt, dass das für alle Menschen eine Tragödie ist. Mhm. Beziehungsweise die Zivilisation geht unter, weil die Möglichkeit ihres Untergangs für immer weniger Menschen problematisch ist. Mhm. Wenn Sie sehen, in der späten römischen Kaiserzeit, da hatten Sie dann gerade mal ein paar Dutzend, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ein paar Dutzend letzte römische Aristokraten, für die das Ganze wirklich eine innere Tragödie war, während den meisten Leuten es mittlerweile egal war. Wenn ich heute so sehe, teilweise auch meine Studenten oder ähnliches, die wenigsten haben was damit am Hut. Wenn ich allein sage, das Abendland geht unter, sagen die meisten ja, so what? Was ist das überhaupt, dieses Abendland? Ne? Und das ist natürlich auch schon Teil dieses Untergangs, wenn man so will. Wobei, ich würde etwas, was mich dann doch unterscheidet von Spengler, und das ist auch ein bisschen der Kern des Buchs auch, das Abendland verteidigen, das ist, dass ich diese letzte finale Phase, die er als Winter bezeichnet, also sozusagen die kaiserzeitliche Phase, durchaus positiver sehe. Für ihn ist das dann nur Versteinerung, Fossilisierung, wo sich nichts mehr tut. Ich sehe eigentlich in dieser finalen Phase eher eine Art Synthese der verschiedenen Entwicklungen, die wir vorher haben. Die Möglichkeit dieser Zivilisation, egal welche, ob das jetzt die römische ist oder von mir aus auch die chinesische oder indische oder muslimische, zu einem letzten Glanz zu verhelfen und auch den Inhalt dieser Zivilisation gewissermaßen zu kanonisieren. Das ist die Zeit, in der auch definiert ist, was an unserer Vergangenheit war groß und was vergessen wir jetzt mal lieber. Und das ist das Bild, das sich in der Kaiserzeit, wenn man so will, entwickelt, das alle späteren Generationen und Zivilisationen von dieser Zeit haben. Und ich denke, das steht uns noch bevor, diese finale Phase. Es wird kein neuer Frühling sein in der Hinsicht, dass es sozusagen wie jetzt im Früh- oder Hochmittelalter dieser Gedanke eines neuen Aufbruchs, wo alles gewissermaßen jungfräulich ist, alles ist neu, man ist der Erste oder glaubt der Erste zu sein, der einen neuen Gedanken aufschreibt oder ein neues Kunstwerk macht. Das werden wir nicht mehr haben, diese Naivität im positiven Sinne. Aber wir werden schon diesen retrospektiven Abschluss unserer Zivilisation noch vor uns haben. Und von daher sehe ich auch die sagen wir mal, die Möglichkeit, dass wir nach den Parallelen zum Ende der Römischen Republik und nach der sicherlich sehr unangenehmen Übergangszeit, die uns analog zu den römischen Bürgerkriegen erwartet, würde ich doch sehen, dass diese Möglichkeit einer Analogie jedenfalls zum römischen Imperium nicht ganz negativ ist. Sie hat eben positive Seiten. Sie hat natürlich auch negative Seiten, dass man auch ganz klar sagen muss. Politische Freiheit ist natürlich in der Kaiserzeit, was bei den Römern, bei den Chinesen oder anderswo ist, ein Begriff, der nicht mehr denselben Sinn hat wie zur Glanzzeit der athenischen Demokratie. Man ordnet sich dem Kaiser unter, man vertraut den Eliten nicht mehr, man hat auch keine großen politischen Ambitionen mehr, was man denkt, Freiheit liefert jetzt gewissermaßen Fortschritt oder anderes. Man ist zynisch geworden, man glaubt den Begriffen wie Demokratie oder Republik nicht mehr. In der Kaiserzeit ist das ganz klar, dass die meisten Bürger, wenn sie an die Republik, an den Senat, an die Wahlen denken, meistens denken, naja, das war alles korrupt, das hat uns in die Bürgerkriege geführt, diesen Leuten kann man nicht mehr glauben, wir brauchen den Princeps, um uns zu verteidigen, wenn man so will, gegen die Korruption, in die die Republik geführt hat. Und die wenigen denken noch daran, naja, aber dadurch sind wir jetzt in der Monarchie gelandet, wo de facto letztlich Freiheit immer nur vom Kaiser ultimativ garantiert wird. Auch wenn es in einem rechtsstaatlichen Rahmen ist, aber es bleibt eben doch monarchisch. Und ich fürchte, das ist etwas, das wir auch im Abendland durchaus kennen könnten, dass diese Desamour, wenn man so will, diese Enttäuschung mit demokratischen Strukturen, die man mit dem assoziieren oder jetzt schon assoziiert, was wir nun tatsächlich auch da draußen haben, die Leute dazu führen wird, dass sie sagen, naja, also wenn das die Demokratie ist, dann suchen wir uns lieber was anderes aus, ne? Und gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich mal ging bei diesem Begriff, ne? Also die, sagen wir mal, die Infantilisierung der Bürger und ihre die von oben gesteuerte Infantilisierung und die durch den Bürger selbst betriebenen Verkauf des eigenen Stimmrechts an die Eliten gehen natürlich Hand in Hand. Und das ist ein Prozess, den man jetzt nicht durch 2-3 Gesetze irgendwie rückgängig wieder machen kann, sondern der eben nur in die eine Richtung führt. Das ist dann die Kehrseite dieser Aussicht auf eine Art Äquivalent des römischen Imperiums für unsere westliche Zivilisation.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ich musste zwischendurch unhöflicherweise kurz lachen, weil ich einfach das so gut vor Augen hatte, wie in 100 Jahren über unsere Demokratie, das ist ja schon ein Slogan, der zusammengeschrieben wird, unsere Demokratie verteidigen, wie darüber gedacht werden wird. Ja, also entweder wir kriegen die Kurve nicht, dann ist in 100 Jahren wahrscheinlich nicht mehr viel Substanz der Europäer übrig, oder man überwindet diesen Negativzustand von korrupten, abgehobenen Politikern, dann wird man darüber genauso abschätzig sprechen, wie Sie das mit Rom verglichen haben. Das bedeutet, Rom hatte von der Republik, die Republik kam in Bedrängnis, kam in die Krise, es kam der Bürgerkrieg, es kam die Kaiserzeit. Wenn man das jetzt ähnlich vergleichen würde, dann kommt auf uns die Kaiserzeit zu. Sie haben aber nicht einseitig negativ von der Kaiserzeit als einer Tyrannis gesprochen, sondern eben von einer Monarchie. Das würde aber bedeuten, dass nicht Ursula von der Leyen sich zum Kaiser in wenigen Jahren krönen wird, sondern sie glauben, dass von alten Substanzen, monarchischen Substanzen oder direkt vom Volk heraus eine neue Führung in dieser Hinsicht irgendwie entstehen könnte. Und sie sehen das nicht einseitig negativ.
Also wenn wir in die frühe römische Kaiserzeit reinschauen, im Prinzipat, da ist ja auch noch gar nicht klar, dass es in eine monarchische Richtung geht. Mhm. Augustus betont ja immer wieder und immer wieder, dass er sagt, nein, das ist gar keine Monarchie. Ich habe nur diese und diese und diese Kompetenzen, aber ich werde immer wieder bestätigt darin.
Auf
und
Zeit auch, ja,
das genau. Das ist alles rechtsstaatlich und auch meine Nachfolger müssen natürlich wieder vom Senat und vom Volk eingesetzt werden, kriegen auch diese ganzen republikanischen Magistraturen verliehen. Also diese Fiktion oder diese Bastelei, dass man eben gerade die Monarchie verhindern will und trotzdem in die Kaiserzeit diesen republikanischen Apparat hineinrettet, ist natürlich die Besonderheit. Das ist so, sagen wir mal, auch für die Römer selbst typisch gewesen, diesen Eindruck, nein, wir leben ja nicht wirklich in einer Monarchie, sondern schon in einer Art Republik, dass selbst die Chinesen, als sie im 2. Jahrhundert nach Christus eine erste Gesandtschaft nach Rom schicken, sie kommen nicht ganz bis ans Mittelmeer, aber sie hören ein bisschen was über die Römer, zurückkommen und dann am chinesischen Hof melden, ja, Mittelmeer sieht so und so aus, da wächst das und das. Und die haben eine ganz komische Staatsform, die haben zwar einen König, aber die wählen ihren König jedes Mal. Also das ist das, was die Römer noch im 2. Jahrhundert nach Christus vom römischen Kaiserreich mitkriegen. Dass es ein Wahlkönigtum wäre und kein dynastisches Königtum. Das stimmt für das 2. Jahrhundert auch nicht immer so ganz, aber es zeigt viel über das römische Selbstverständnis. Und von daher müsste das jetzt auch, was jetzt Europa oder Ähnliches betrifft, nicht bedeuten, dass wir jetzt eine tatsächliche dynastische Monarchie hätten, aber ein System, das jedenfalls mit längeren Amtsperioden auskäme und sicherlich autoritärer wäre als das heutige. Das ist ganz klar. Wobei, ja, einmal mehr als Althistoriker könnte ich jetzt über Rom nicht sagen, das ist vom ersten bis zum letzten Tag eine düstere Tyrannis gewesen. Im Gegenteil, die römische Kaiserzeit gilt natürlich für viele Aspekte des römischen Lebens als eine der Glanzzeiten der römischen Antike. Das heißt, es gibt keinen Grund zu sagen oder nicht zu erwarten, dass es vielleicht mit etwas Glück und Anstrengung nicht bei uns auch so werden könnte. Aber andererseits, ja, sagen wir mal, das Streben nach absoluter Freiheit, wie es ja dann in der athenischen Radikaldemokratie gipfelte, das ist natürlich etwas, das wir in der Kaiserzeit in diesem Maße auf keinen Fall haben. Und ich denke, wir sehen die ersten Anklänge ja nun auch schon vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Ich bin mir noch gar nicht mal so sicher, ob wir das in Europa tatsächlich schaffen würden, unseren eigenen, sagen wir mal, zivilisatorischen europäischen Raum so zu gründen, dass er als einer der Global Players mit China, mit den USA, mit Russland gewissermaßen gleichziehen könnte. Es ist tatsächlich sehr gut möglich, mehr noch, denke ich, als ich mein Buch veröffentlichte, dass wir, die Europäer, nun tatsächlich zu den Griechen der Amerikaner werden, wenn man so will, dass das tatsächliche Zentrum eines solchen Reiches, wie auch immer man dann Etikett drauf tut, dann tatsächlich in Washington liegt und wir eigentlich nur so die komischen Griechen sind, zu denen man dann mal ab und zu hinfährt, um sich den Louvre anzuschauen oder mal irgendwie nach Rom oder was auch immer hinzugehen, um dann ein bisschen mit der eigenen Bildung zu protzen, das aber letztlich politisch unerheblich wird. Und ich denke, wenn wir jetzt in die Vereinigten Staaten schauen, da sehen wir natürlich mit Donald Trump eine ganz klare, also schon fast karikaturhaftes Nachspielen der späten römischen Republik. Seine erste Amtsperiode, die eigentlich sehr stark an Catilina und Clodius, an diese spätrepublikanischen Volkstribunen erinnerte. Die zweite Amtszeit, mit der wir schon mit mehr als einem Fuß eigentlich im Cäsarismus sind, in vielerlei Hinsicht. Das heißt, wenn wir denken, okay, das geht dann jetzt noch so 10, 15 Jahre weiter, dann ist nicht unmöglich, dass wir dann auch mal in 10, 15 Jahren da einen Augustus sitzen haben.
Jetzt glauben Sie ja daran, dass es besser werden kann, dass die europäischen Kulturen vor allem nicht untergehen müssen, zwangsläufig. Sie könnten sich als Historiker ja zurückziehen und sagen, ich habe meinen Lehrstuhl, ich schreibe Bücher über die Antike, aber Sie streiten ja jetzt auch, Sie haben sich gegen die Islamisierung Europas wiederholt ausgesprochen, Sie scheuen auch nicht den Konflikt mit jenen Kräften, die sozusagen Europa abgeschrieben haben oder die es transformieren wollen. Was müssten wir denn als abschließende Frage tun aus Ihrer Sicht? Was müsste Europa tun? Was müssten die europäischen Konservativen, die europäischen Patrioten, was müssten die Leute tun, die ein Europa der Vaterländer oder der Völker oder der Kulturen erhalten wollen, um sozusagen den Untergang Europas, nicht den Untergang der EU, den Untergang Europas zu verhindern? Was denken Sie, wären hier so Eckpunkte, wo wir vielleicht bei einem künftigen Gespräch dann anknüpfen können?
Ja. Das habe ich versucht, mit dem Begriff des Hesperianismus zu fassen. Das ist auch der Untertitel meines Buchs, das Abendland verteidigen, Einführung in den Hesperianismus. Das ist eine Form abendländischer Patriotismus, den wir entwickeln müssen. Ich bin überzeugt, dass angesichts der gegenwärtigen Situation, des gewaltigen Aufstiegs Chinas, der USA, die sich auch auf ihre eigene Sphäre zurückziehen, Russland, das auch als revisionistischer Staat jetzt auch seine eigene Machtsphäre erhalten will und eben einer der großen Player sein will, Indien, das aufsteigt und so weiter, dass wir als Europäer, denke ich, nur Chancen haben, wenn wir solidarisch sind. Und ich denke, als Europäer müssen wir einen gesunden abendländischen Patriotismus entwickeln, dass wir einsehen müssen, dass ein Portugies und ein Polen, ein Norweger und ein Italiener viel mehr Sachen miteinander verbinden, als zum Beispiel mit einem Marokkaner oder einem Pakistani oder einem Japaner. Das ist noch nicht meinerseits auch nicht negativ oder irgendwie positiv gemeint, sondern wir haben unglaublich viel gemeinsam. Auf den faustischen Streben wurde ja schon eingegangen, aber man kann natürlich durch die gesamte Geschichte sehen, ob es die Kunstgeschichte ist, das Christentum, die Geistesgeschichte, unsere politische Geschichte, unsere gesellschaftliche Geschichte. Wir teilen ja unglaublich viel als Europäer miteinander. Und wir müssen lernen, dass wir als Europäer letztlich nur eine Zukunft zusammen haben. Dass wir nur, wenn wir tatsächlich solidarisch zusammenbleiben und uns verteidigen, nach außen eine Chance haben, in diesem Machtgefüge dieser multipolaren Welt irgendwie zu überleben. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass wenn dieses, sagen wir mal, wenn die EU mit sich das europäische Projekt zum Scheitern bringt und es tatsächlich schafft, dass alle Leute denken, naja, europäische Integration haben wir ja versucht, das wollen wir nicht mehr, ne? Wenn es tatsächlich so weit kommt, dann sehe ich wenig Hoffnung für Europa, weil dann, wenn wir wieder zurückkehren zu einem Europa der 30 kleinen Nationalstaaten, die allesamt dieselben Probleme haben, außerdem noch Massenmann-Einwanderung, Islamisierung, Bevölkerungsniedergang, mangelnde wissenschaftliche und technologische Konkurrenzfähigkeit und vom Militärischen ganz zu schweigen. Wenn das tatsächlich geschehen sollte, dann geht es natürlich wieder los, dass die einen sich an die Russen anlehnen, die anderen an die Amerikaner, die Chinesen kaufen sich noch welche, andere lassen sich von den Katari finanzieren, noch andere liebäugeln dann vielleicht mit dem Islam. Und dann könnte tatsächlich Europa zu dem werden, was das Heilige Römische Reich im Dreißigjährigen Krieg war, nämlich sozusagen dieses Schachbrett, auf dem die anderen großen Nationen ihre Partie ausspielen. Und deshalb ist eigentlich mein Appell, dass die einzige Hoffnung, wenn man so will, kann eigentlich nur von den europäischen Konservativen kommen. Und mein Appell ist eben, dass man sich über die nationalen Streitigkeiten hinweg und was es auch immer geben kann, unbedingt zusammenschließen muss und sehen kann, wenn wir tatsächlich das retten wollen, was unsere nationalen Identitäten ausmacht, dann können wir das tatsächlich nur, wenn wir zusammenarbeiten und einen Raum schaffen, der nach innen frei ist, aber nach außen verteidigungsfähig ist. Und gegenwärtig haben wir das genaue Gegenteil. Gegenwärtig haben wir eine Europäische Union, die eigentlich nach außen eine Lachnummer ist, die völlig unfähig ist, uns gegenüber China, Russland, USA auch nur ansatzweise autonom zu verteidigen, die es aber nach innen hinein schafft, allen aufzuzwingen, Plastikflaschen zu kaufen mit angeschweißter Kapsel. Das klappt sehr gut. Das wird auch durchgedrückt bis in die letzte Konsequenz. Und was wir brauchen, ist eigentlich das Gegenteil. Wir brauchen ein Europa, das eben nach außen hinweg unsere Grenzen schützt, das uns vertritt, im Vergleich zu den anderen Großmächten, das auch fähig ist, uns gegen Migration zu schützen und den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu sichern. Wir sehen ja unsere Abhängigkeit von den seltenen Erden in China. Das ist ja auch eine Katastrophe. Ich denke, das ist ein Paradigmenwandel. Und so ein Paradigmenwandel, glaube ich, kann von der gegenwärtigen linken Ideologie nicht kommen. Er muss, glaube ich, von den Konservativen kommen. Und da ist natürlich die nächsten Jahre, die werden entscheiden, Werden wir sozusagen zum Schlachtfeld der anderen? Werden wir zu den lächerlichen Griechen, die aus Washington ferngesteuert werden? Oder schaffen wir es, uns irgendwie zusammenzuraufen und eine Alternative zur Brüsseler EU zu schaffen, die eben all das sichert, was ich gerade beschrieben habe, und eben diese europäische Zivilisation zu ihrer letzten Synthese gewissermaßen zu führen?
Ich darf dennoch kurz eine Nachfrage stellen, denn im Außen ist sozusagen die Solidarität, der gemeinsame Auftritt, gerade im Hinsicht Imperien, Geopolitik, ist das natürlich wichtig. Eine Isolierung der Bayern oder der Österreicher wäre in heutigen Zeiten ja überhaupt nicht mehr durchführbar. Aber im Inneren sollten die Völker ihre Kulturen behalten, sollten die Vaterländer sozusagen erhalten bleiben und man sollte wieder auf die Suche gehen einer neuen Identität. Denn wie Sie das auch schon mit Ihren Studenten angesprochen haben, hier sind wir in einer gigantischen Identitätskrise. Und ich denke, hier muss es eine Rückbesinnung auf die Wurzeln Europas geben. Wie sehen Sie es im Inneren?
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also wir müssen noch nicht mal eine neue Identität schaffen oder so. Wir haben sie ja. Sie ist ja,
finden,
da.
Finden müssen wir sie.
Ich meine, der Versuch der EU gewissermaßen künstlich diesem Gebilde eine Identität aufzustülpen, die eigentlich eher eine weltstaatliche als eine zivilisatorische Identität ist, ist ja sehr künstlich und gescheitert. Was wir müssen, ist ganz im Gegenteil, uns daran zu erinnern, dass wir ohnehin seit mehr als 1000 Jahren eine Schicksalsgemeinschaft sind, die eben vereint worden ist, politisch, religiös, durch das Denken in vielerlei Hinsicht. Ich meine, wir starten alle vom Reich Karls des Großen. Das ganze Mittelalter ist geprägt worden vom Sacrum Imperium, also sozusagen dem großen Mittelpunkt des Kontinents, das sozusagen die römische Kaiseridee unter christlichen Vorzeichen in das Mittelalter hinein gerettet hat und eben diesen Kohäsionspunkt gab, in dem viele Nationen friedlich zusammenleben konnten. Selbst Österreich-Ungarn ist ja noch so ein später Ableger gewesen, der auch ganz deutlich zeigt, wie man es doch relativ gut schaffen kann, doch langfristig verschiedenste Nationen, die verschiedenste Sprachen, sogar Religionen oder Konfessionen haben, halbwegs unter einer Ideologie eben doch zusammenzuhaften. Ich denke, das sind verschiedene Vorbilder, die wir haben können, die, denke ich, viel besser auch in der Geschichte verankert sind, als diese eher kantische, sogar preußische Weg, den Brüssel geht, das Ganze über Werte und über Bürokratie zu definieren und nicht eben über Vielfalt, Identitäten und Subsidiarität. Und deshalb finde ich zum Beispiel, dass das Heilige Römische Reich wenigstens bis ins 17. Jahrhundert eigentlich ein sehr schönes Vorbild ist für ein Ensemble, wenn man so will, das nach außen hin langfristig ganz gut handlungsfähig war und diesen Bereich doch nach außen verteidigt hat und im Inneren eben verschiedensten Völkern, ob es die Böhmen sind, die Norditaliener, die Niederländer, die Schweizer oder was auch immer, eigentlich ihre Selbstentfaltung in dem selbstgewählten Rahmen, ob das ein Stadtstaat war, ob das ein Bistum war, ob das ein Flächenstaat war, zu garantieren. Und ich denke, das könnte eigentlich ein sehr schönes Vorbild sein für ein solches künftiges Europa, dass ich eben ein Beispiel nehmen könnte an dem, was Europa über fast 1000 Jahre ausgemacht hat, nämlich diese mittelalterliche Reichsidee und gleichzeitig nach innen natürlich unglaublich freiheitlich war. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir heute haben. Das könnte ein schönes Vorbild sein. Ich denke, das würde auch wieder ganz nett anknüpfen an die Kulturzyklen, wo man natürlich auch sieht, dass am Ende in der Synthesephase einer jeden Hochkultur wir immer wieder in solche Zivilisationsstaaten kommen, die nach außen hin durchaus stark sind, die nach innen hin aber auch relativ freiheitlich organisiert sind und eben ein positives Verhältnis zur eigenen Geschichte prägen und pflegen und nicht von der Ablehnung der eigenen Identität geprägt sind. Das ist ja das Problem der gegenwärtigen EU, beziehungsweise noch nicht mal so sehr der Institutionen als sie an sich, sondern eher der herrschenden Eliten und natürlich der gegenwärtigen Mehrheit im Parlament, dass sie eigentlich die eigene Identität, die eigene Geschichte ablehnt und in diesem Wokismus eigentlich sagt, das war alles ein Irrtum, wir erfinden uns jetzt neu. Das müsste das genaue Gegenteil davon sein.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Professor Engels, für dieses anregende Gespräch mit Tiefgang und vielen Details, die Sie hier hineingepackt haben. Ich denke, das ist ein Interview für die Zuschauer, das man sich auch zweimal ansehen kann. Danke, dass Sie zu Gast waren.
Danke für die Einladung.
Und danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Ich hoffe, Sie hatten so viel Freude an diesem Gespräch wie ich. Es war wirklich eine sehr spannende Einführung durch die Geschichte und vor allem mit aktuellen Bezugspunkten für die Gegenwart. Man kann hier viel mitnehmen und noch viel darüber nachdenken in Zukunft. Wenn Sie Gespräche wie diese im öffentlich-rechtlichen oder im sonstigen Mainstream vermissen, dann sind Sie bei Auf 1 richtig, denn wir versuchen ständig auch solche Inhalte zu bringen, Inhalte, die Sie sonst in keinem Medium, in keinem Fernsehsender hören. Wenn Sie das gut finden, unterstützen Sie uns mit einer Spende, leiten Sie die Sendungen weiter, bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen. Ich danke Ihnen fürs Dranbleiben und für Ihre Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.